DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Sie werden unsere Reporterin gleich lieben, denn die erzählt Ihnen von den positiven Eigenschaften von Schokolade. Wir berichten außerdem aus Südindien, wo ein Frühwarnsystem die Folgen von Tsunamis abschwächen soll, anders als noch Weihnachten vor 10 Jahren. Wir waren in Louisiana, wo auch 5 Jahre nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko noch längst nicht alles wieder gut ist. Und wir blicken voraus auf das Stern- und Raumfahrtjahr 2050. Das alles in diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Na, haben Sie die Weihnachtstage gut überstanden? Das hoffe ich doch, sicher mit vielen Süßigkeiten. Also ich zumindest habe kräftig zugeschlagen. Und jetzt plagt einen das schlechte Gewissen. Alles so ungesund, aber ich kann Sie beruhigen, zumindest was die Schokolade anbelangt, denn die macht nicht nur dick, sie hat auch gute Seiten, macht gute Laune, ja sogar ein Glücksgefühl, dank des Wirkstoffs Serotonin. Wissenschaftliche Studien haben das belegt und sich mit noch mehr Schokofolgen beschäftigt. Gudrun Heise ist bei uns zuständig für den Süßkram.
Schokoladensorten gibt es unzählige. Vollmilch, Traubennuss, Schokolade mit Ingwer und mit Chili. Und das sind nur einige aus der breiten Palette. In der Wissenschaft aber geht es vor allem um dunkle Schokolade, zartbitter und bitter. Mindestens 70% Kakaoanteil muss sie haben, um positiv auf den Körper wirken zu können. Das Geheimnis sind die Flavonoide in den Kakaobohnen, Pflanzenfaserstoffe, die eine entzündungshemmende Wirkung haben. Sie regulieren die Blutfette, senken den Cholesterinspiegel und den Blutdruck, verlangsamen offenbar die Alterung und mehr noch, wie Angela Bechtold von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erklärt.
Es gibt durchaus wissenschaftliche Studien, die festgestellt haben, dass Inhaltsstoffe von Schokolade sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken können. Es gibt Untersuchungen, die eben zeigen, dass einzelne Inhaltsstoffe von Schokolade, insbesondere die Flavonoide, neuroprotektive oder die Nerven- und Gedächtnisleistung verbessernde Wirkungen haben können.
Die Inhaltsstoffe von Schokolade beeinflussen auch das Immunsystem und wirken positiv auf die Gefäßwände, denn sie verhindern, dass diese sich zu sehr verdicken. Das Blut kann besser durch die Gefäße fließen. Schokolade kann also Arteriosklerose, Arterienverkalkung vorbeugen und, so wissenschaftliche Erkenntnisse, sogar vor Schlaganfall schützen. Eines ist sicher, Schokolade liefert den Hauptbaustein des Glückshormons Serotonin. Das ist die Aminosäure L-Tryptophan. Aber wie viel Schokolade braucht der Mensch, um glücklich zu werden? Die Antwort lautet, eine sehr große Menge. Mit einer Tafel ist es da nicht getan. Und oft gibt es Schokolade auch zur Belohnung. Denn schon als Kind gibt's ein Stück vom Glück, wenn man etwas gut gemacht hat. Das Gefühl, das dabei entsteht, kann mit dem Botenstoff Dopamin erklärt werden. Der ist sozusagen für das Belohnungssystem im Gehirn zuständig und wird bei Genuss ausgeschüttet. Zu viel des Guten aber kann der Gesundheit eher schaden als nutzen, von der Figur ganz zu schweigen. Und da ist es egal, ob weiße Schokolade, Vollmilch oder zartbitter, so Angela Bechtold.
Dunkle Schokolade hat wie jede andere Schokolade auch einen hohen Gehalt an Fett und Zucker. Das heißt, wenn wir Schokolade essen, nehmen wir damit viel Kalorien auf und das kann dazu führen, dass man leichter Übergewicht bekommt.
Beim Schokoladenkonsum liegt Deutschland mit etwa 11 Kilogramm pro Person pro Jahr auf Platz 2. Den ersten Platz aber hält, wie könnte es anders sein, die Schweiz. Schließlich gilt die Alpenrepublik als das Schokoparadies schlechthin, sowohl wenn es um die Produktion geht, als auch darum, wie viel seine Einwohner jährlich so verzehren. Fast 12 Kilogramm pro Person pro Jahr. Das bedeutet aber keinesfalls, dass alle Schweizer übergewichtig sind. Körperfett hin oder her, Schokolade lässt sich auch ohne jegliche Kalorie konsumieren. Das hat die Schönheitsindustrie schon lange für sich entdeckt. Da gibt es die Gesichtsmaske aus Schokolade, ein Schokoladenbad kann man genießen oder eine Schokoladenmassage. Und so wirbt ein Kosmetikstudio damit im Internet. Lassen Sie sich mit sanften Massagestrichen und warmer Schokolade verwöhnen. Sie werden feststellen, Schokolade schafft Lebensfreude und Genuss.
Vor genau 10 Jahren, da war den meisten von uns plötzlich gar nicht mehr nach Genuss, nach Feiern zumute. Damals, als stündlich neue Opferzahlen durch die Nachrichten gegeistert sind. Ein Tsunami, eine Monsterwelle, hatte vom Indischen Ozean aus die Küsten Asien verwüstet. 230.000 Menschen fanden damals den Tod. So etwas darf nie wieder geschehen, da war man sich ganz schnell einig. Aber ist denn seit diesem zweiten Weihnachtstag 2004 auch wirklich etwas passiert beim Tsunamischutz? Jana Lange berichtet von einem Projekt in Südindien.
Ein Dorf in der Nähe von Pondicherry im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Die Bewohner zeigen, wie man eine Schwimmweste anlegt und erklären, was sie machen müssen, falls eine Flut kommt.
Ich muss mich an leichtem Material festhalten, dann kann ich besser schwimmen.
Ein Fischer holt einen handgemalten Evakuierungsplan. Dort sind Rettungswege eingezeichnet. Als vor 10 Jahren der Tsunami in ihr Dorf kam, wusste niemand, was zu tun ist. Es gab keinen Rettungsplan und auch kein Frühwarnsystem. Die Menschen an Indiens Küste wurden völlig überrascht. George Rai sitzt an einem Computer, an dem Wetterdaten einlaufen. Er arbeitet für den Sozialdienst der katholischen Kirche in Pondicherry und betreut das Tsunami-Frühwarnsystem für die Küstenabschnitte in Tamil Nadu und Kerala.
Nachdem die Daten umgewandelt werden, bekommen wir sie als Excel-Tabelle. Dann übersetzen wir die Daten in die lokale Sprache Tamil und senden die Daten an die Gemeinden.
Die Daten vom Nationalen Meeresinstitut werden über Radio, Fernsehen, Zeitung und per SMS verbreitet. In den Dörfern selbst gibt es Beauftragte, die im Ernstfall die Warnungen an die Bevölkerung weitergeben. Es geht nicht nur um einen möglichen neuen Tsunami. Die Küste in Tamil Nadu wird mehrmals im Jahr von Zyklonen heimgesucht. Auch die können Überschwemmungen verursachen. Es hat ein bisschen gedauert, sagt George Rai, bis das Frühwarnsystem richtig funktioniert hat.
Es war eine große Herausforderung, das technische Wissen den Dorfbewohnern beizubringen. Wir mussten erst das Bewusstsein dafür schaffen. Also haben wir erst den Kindern, dann den Älteren beigebracht, wozu das Frühwarnsystem gut ist.
Die Jüngeren haben das System sofort akzeptiert, im Gegensatz zu den alten traditionellen Fischern.
Die älteren Fischer haben gesagt, ich habe eine Menge Erfahrung mit Zyklonen. Ich kenne die Wetterbedingungen. Aber wir haben zu ihnen gesagt, ihr seht den Zyklon, wenn er kommt. Wir aber wissen schon von dem Zyklon, wenn er sich formt.
Und das kann 7 Tage früher sein. Experten sind sich einig, hätte es vor 10 Jahren im Indischen Ozean ein Tsunami-Frühwarnsystem gegeben, wäre eine so schlimme Katastrophe verhindert worden. Es ist ungewöhnlich, dass die Kirche ein Frühwarnsystem betreibt und nicht die Regierung. Katastrophenschutz ist in Deutschland eine hoheitliche Aufgabe der Länder, die im Ernstfall ihre Bevölkerung schützen müssen. Nicht so in Indien. Der Direktor des Sozialdienstes, Pfarrer Albert, erklärt, warum die Regierung diese Aufgabe an die Kirche übertragen hat.
Wir haben den Auftrag, weil wir bei den Leuten sind, und zwar 24 Stunden am Tag. Die Leute glauben und vertrauen unseren Ansagen.
Und die Bewohner der Küstenregion scheinen sich tatsächlich danach zu richten.
Seit wir die Informationen auswerten, ist nach dem Tsunami in der Küstenregion niemand mehr durch Zyklone ums Leben gekommen. Wir hatten 4 schlimme Zyklone, waren aber in der Lage, die Informationen sehr viel früher zu verbreiten.
10 Jahre nach dem verheerenden Tsunami in Südindien soll ein Frühwarnsystem künftig die Folgen solcher und anderer Katastrophen lindern. Eine andere Katastrophe ist erst 5 Jahre her, das heißt im April jährt sie sich zum 5. Mal, eine mit zwar nur 11 Toten, aber mit unermesslichen Schäden für die Umwelt, die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. 800 Millionen Liter Rohöl sind damals innerhalb von 3 Monaten ins Meer geflossen. Inzwischen sei man mit dem Aufräumen fertig, hat der britische Ölkonzern BP kürzlich verkündet und sich als geläuterter, als gutherziger Helfer präsentiert. Also tatsächlich alles gut? Samuel Jakisch mit seiner Bestandsaufnahme.
Leichte Wellen, lauer Wind, die Sonne scheint. Am Strand von Grand Isle in Louisiana sieht es nicht so aus, als hätte sich hier mit der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA abgespielt. Auf der anderen Seite der Insel liegt die Krabbenfischerei von Dean Blanchard, die größte der Gegend. In einem schmucklosen Bürocontainer sitzt der kleine Mann mit den kräftigen Händen und der ledrigen Haut hinter seinem Schreibtisch, raucht und erinnert sich.
Es wäre einfach gewesen, das alles einzusammeln. Es schwimmt doch oben. Wir haben Schöpfnetze. Hätten das einfach einsammeln können. Aber es war billiger für sie, das einfach zu besprühen, absinken zu lassen und den Golf von Mexiko zu ruinieren. Und aus irgendeinem Grund, ich nehme an, es war Geld, hat ihnen die Regierung das auch noch erlaubt.
Sie, damit meint er BP, British Petroleum, die Betreibergesellschaft der Plattform Deepwater Horizon, die hier auf Grand Isle immer schon Well from Hell hieß, das Bohrloch zur Hölle. Als die Bilder des 10.000 Quadratkilometer großen Ölteppichs um die Welt gehen, entscheidet sich der Konzern dafür, im großen Stil ein Zersetzungsmittel zu versprühen, Corexit 9500. Die Chemikalie soll das Öl zersetzen und hinabsinken lassen, damit es nicht an die Küste gelangt. Einzige Auflage, kein Einsatz in Küstennähe, um die Auswirkungen auf Menschen und Tiere gering zu halten. Dean Blanchard steckt sich die nächste Zigarette an und redet sich in Rage.
Es gibt einen Regierungsbericht, der besagt, dass BP niemals in einem Radius von 6 Meilen um diese Insel herum gesprüht hat. Aber sogar unser Priester hier schwört, dass er beim Abendessen auf der Terrasse voll erwischt wurde. Wem willst du eher glauben, dem Priester oder
BP?
In Raceland, direkt am Louisiana Highway 1, liegt die HNO-Praxis von Dr. Michael Robichaud. Ein zweckmäßiger Flachbau mit etwas angegilbter Inneneinrichtung. Als die Aufräumarbeiten an der Golfküste beginnen, steigen die Patientenzahlen mit den immer gleichen Beschwerden. Schwächeanfälle, Schwindel, Übelkeit, plötzliche Blutungen, Erinnerungslücken und vor allem Kopfschmerzen. Ob die Symptome auf den Kontakt mit Öl oder den Reinigungs- und Zersetzungschemikalien zurückzuführen sind, BP streitet das von Anfang an ab.
In ihrer Stellungnahme stehen Sachen wie entsprechende Behauptungen sind widerlegt worden. Derartige Krankheiten existieren nicht. Das ist Bullshit. Sie existieren nicht, weil die Studien, für die sie selbst bezahlt haben, sagen, dass sie nicht existieren. Aber deswegen existieren sie trotzdem. Ich habe hier so etwas vorher nie gehabt und dann plötzlich einen Patienten nach dem anderen.
Welche Krankheiten entschädigt werden müssen und welche nicht, das hat BP selbst aushandeln können mit dem sogenannten Klägerlenkungsausschuss. Das ist eine Gruppe von Anwälten, die tausende Kläger gleichzeitig vertreten und ihnen so langwierige Einzelverfahren ersparen sollte. Bei den Verhandlungen wurden auch Ärzte aus der Region vorgeladen. Dr. Robichaud war jedoch nicht darunter. Sein unverlangt eingesendeter Bericht wird ebenfalls nicht zugelassen.
Der Lenkungsausschuss hatte die Aufgabe, die Opfer zu vertreten. Und genau das hat er nicht getan, obwohl sie dafür ein Budget von $600 Millionen bekommen hatten. Ich will gar nicht wissen, wie dieses Geld aufgeteilt wurde.
People of BP made a commitment to the goal.
BP has paid over $23 billion.
Another $14 billion has been spent.
BP supports nearly 250,000 jobs in communities.
Today, the beaches and Gulf are open for everyone to enjoy.
The beaches are beautiful. The seafood is delicious.
Our commitment to America.
BP is certainly doing everything they can to, you know, to tell people.
Die von BP tun, was sie können, um zu behaupten, sie würden alles wieder gut machen im Golf. Unterm Strich geben sie zwar Millionen für PR aus und für Anwälte, aber nur um ihre Haftung und die Verluste zu reduzieren, nicht für den Golf und die Folgen des
Unglücks.
Raleigh Hoke ist Sprecher des Gulf Restoration Networks. Das Altbaubüro in New Orleans ist voll mit jungen Menschen und sieht eher aus wie ein Start-up-Unternehmen als eine Umweltorganisation. Die Gruppe lässt regelmäßig Drohnen fliegen über den Wetlands von Louisiana, um den Zustand der Küstenlandschaft zu dokumentieren. Denn wirklich unabhängige Gutachten zu diesem Thema gibt es kaum.
Das Frustrierende ist die Tatsache, dass viele Experten eingebunden sind in ein gigantisches Projekt namens Rohstoff-Schadensbegutachtungsprozess. Das ist ein wissenschaftlich-juristischer Prozess, der klären soll, welchen Schaden das Öl angerichtet hat und was es braucht, um ihn zu begleichen. Das Ganze ist aber nicht öffentlich. Die teilnehmenden Wissenschaftler dürfen nicht darüber sprechen und erst recht nicht vor Gericht aussagen. Deshalb kann sich BP hinstellen und sagen, alles ist wieder gut, obwohl das niemand so genau wissen kann. Und das, was wir bisher sehen, sind eher schlechte Anzeichen.
Größer als die Schäden an den Wetlands, der Golfküste und der Gesundheit ihrer Bewohner sind im Süden der USA heute nur noch die Resignation, der Frust und die Wut. Auf BP, die sie hier unten gern British Pinocchio nennen, auf die Experten, die statt unbequemer Wahrheiten lieber gefällige Gutachten schreiben und auf die Richter und Anwälte, die statt an Gerechtigkeit lieber an schnellen Verfahrensabschlüssen interessiert sind. Vor allem aber sind sie sauer auf die Politik, weil sie ihnen das Gefühl gegeben hat, alleingelassen zu werden und vor der Macht der Konzerne einzuknicken. Das Gefühl, dass, wenn es darauf ankommt, das Geld buchstäblich regiert.
5 Jahre nach dem Ölunfall im Golf von Mexiko leiden die Anwohner immer noch unter den Folgen. Eine Reportage von Samuel Jakisch. Und nach so vielen Katastrophen jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
So tief unten im Meer ist noch keiner geschwommen. Forscher der Universität Hawaii haben eine bislang unbekannte Fischart im Marianengraben im westlichen Pazifik entdeckt. In einer Tiefe von 8.143 Metern. Der Fisch sei weiß durchsichtig und gehöre zur Familie der Scheibenbäuche, teilten die Wissenschaftler mit. Sie haben ihn mit Hilfe einer speziellen Tiefseekamera gefilmt. Bei der 30 Tage dauernden Forschungsreise mit dem Expeditionsschiff Falkor entdeckten die Wissenschaftler zahlreiche weitere Meerestierarten. Der Tiefseetaucher ist aber zweifellos der spektakulärste Fund. Vorsicht beim E-Book-Lesen, denn das kann den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflussen. Das berichten Wissenschaftler von der Harvard Medical School in Boston im Fachjournal Proceedings. Ihre Untersuchungen zeigten, dass die Probanden nach 4-stündigem E-Book-Lesen 10 Minuten später einschliefen als nach dem Lesen des gedruckten Exemplars. Die Traumphasen waren nach dem E-Book-Lesen um 12 Minuten verkürzt und die Probanden fühlten sich morgens deutlich matter und weniger erholt als diejenigen, die herkömmliche Bücher gelesen hatten. Am 5. Abend des E-Book-Lesens war die Melatonin-Kurve, die den Schlaf-Wach-Rhythmus anzeigt, sogar um 1,5 Stunden nach hinten verschoben. Die Wissenschaftler verweisen auf andere Studien, die gezeigt hätten, dass kurzwelliges blaues Licht in Fernsehern, Computern oder E-Book-Readern auf Menschen wie ein Alarmsignal wirke. In der Neujahrsnacht werden voraussichtlich 7.284.283.000 Menschen auf der Erde leben. Das sind rund 80 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Jede Sekunde wächst die Bevölkerung um durchschnittlich 2,6 Erdenbürger. Diese Zahlen hat die Stiftung Weltbevölkerung bekannt gegeben. Besonders stark ist der Anstieg in Entwicklungsländern, unter anderem wegen ungewollter Schwangerschaften. Jede 4. Frau kann dort nicht verhüten, obwohl sie das gerne möchte. Übrigens, nur jeder 10. Mensch ist noch Europäer. 60% leben in Asien.
Astronomische Zahlen, also was die Weltbevölkerung anbelangt, bleibt uns noch der Blick ins Astrojahr 2015. 2014 stand ja ganz im Zeichen von Alexander Gerst, kurz Astro Alex, unserem Mann auf der ISS und natürlich im Zeichen der Rosetta-Mission und der Landung der Sonde Philae auf dem Kometen Chury. Dirk Lorenzen schaut für uns regelmäßig ins All. Dirk, was erwartet uns denn im neuen Jahr? Gibt es eine Fortsetzung bei Rosetta?
In gewisser Hinsicht geht die Rosetta-Mission jetzt erst richtig los. Es ging eben bisher eigentlich mehr darum, Philae sauber auf den Kometen zu bringen. Und jetzt kann wirklich die Raumsonde selber den Kometen in Ruhe beobachten. Sie soll ihn jetzt das ganze Jahr hindurch begleiten. Also Rosetta wird das ganze Jahr hindurch neben Churyumov-Gerasimenko herfliegen. Und besonders spannend wird es dann eben so im August. Dann passiert dieser Komet den sonnennächsten Bereich seiner Bahn. Das heißt, die Sonne strahlt dann etwa 5-mal heller auf den Kometen als derzeit. Dann sollte er sehr viel aktiver sein, viel Gas in den Weltraum pusten, viel Staub, sollte einen schönen Schweif entwickeln und all dies kann dann Rosetta vor Ort live verfolgen. Also auch für die Rosetta-Forscher wird 2015 ein ganz, ganz großes Jahr.
Sonne bedeutet Licht. Könnte das dann auch bedeuten, dass die Landesonne Philae wieder aufwacht?
Das ist die ganz, ganz große Hoffnung der Forscher und sicherlich der sehnsüchtige Wunsch an das Jahr 2015. Philae befindet sich ja im Moment an so einer blöden Stelle auf diesem Kometen, wo es eben sehr schattig ist. Die Sonneneinstrahlung reicht nicht aus, dass die Solarzellenflächen genügend Strom liefern. Das könnte sich eben ändern, wenn die Sonne auf diese Flächen ein bisschen intensiver strahlt. Wenn das Kometenteam viel, viel Glück hat, dann wacht vielleicht Philae im Februar, im März oder im April wieder auf. Man muss allerdings auch sagen, die Sonde wird dann nicht mehr komplett einsatzfähig sein. Sie ist so gründlich durchgefroren, dass viele doch davon ausgehen, dass manche mechanische Teile einfach beschädigt sind. Aber vielleicht gibt es auch eine positive Überraschung.
Was ist eigentlich an so einem Kometen so interessant, dass man ihn noch ein ganzes Jahr lang aus der Nähe überwachen will?
Es geht letztlich um unsere eigene Vergangenheit. Wie sind wir entstanden? Wie sind Planeten entstanden? Wie ist das Leben entstanden? Dieser Komet oder Kometen allgemein, das sind tiefgefrorene Überreste aus der Anfangszeit des Sonnensystems. Das waren so die Krümel, die damals bei der Entstehung von Sonne und Planeten übrig geblieben sind. Und das Schöne eben an Kometen, sie waren die ganze Zeit gefroren und wie ein Stück Fleisch, was ich in meine Tiefkühltruhe lege, was auch nach 10 Jahren noch halbwegs gut aussieht. So ähnlich ist das mit dem Kometen auch. Das heißt, wenn die Astronomen sich jetzt genau angucken, woraus besteht der Komet, welche Stoffe gibt es da, wie entwickelt er sich, was enthält er, welche Rolle könnte er spielen, dann lernt man eben, was ganz am Anfang des Sonnensystems passiert ist und damit letztlich lernt man damit auch etwas, wie sind Planeten entstanden und letztlich eben Leben. Also es geht wirklich um eine ganz, ganz große Frage und das ist das Schöne für die Astronomen, das beantworten nicht nur die Kometen, sondern auch die Asteroiden. Das sind noch andere Krümel, die damals übrig geblieben sind. Die sind nicht ganz so eisig, die haben dafür auch noch so ein bisschen Gestein und diese Asteroiden, die laufen zum größten Teil zwischen Mars und Jupiter um die Sonne herum und auch diese Asteroiden sind eben so ursprüngliche Körper, wenig verändert, haben einfach viel Information gespeichert aus der Anfangszeit des Sonnensystems und eine zweite Mission im Jahr 2015 wird sich so einem Asteroiden widmen. Die NASA-Sonde Dawn kommt in wenigen Wochen beim Kleinplaneten Ceres an und an dieser Mission sind eben auch deutsche Forscher beteiligt, zum Beispiel die Kamera stammt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
Und was macht Dawn dort?
Dawn wird erstmal in diese Umlaufbahn um Ceres gehen, soll erstmal den Asteroiden genau kartieren, soll sich genau angucken, wie sieht die Oberfläche aus, hat der viele Einschläge erlebt, soll dann auch untersuchen aus der Umlaufbahn aber heraus, woraus besteht dieser Asteroid, welche Stoffe gibt es da auf der Oberfläche und das Ganze eben wirklich mit diesen wunderbaren Kameras, die da Details zeigen. Bisher kennt man von Ceres nur sehr unscharfe Aufnahmen mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Also man wird sehr, sehr viel über Asteroiden lernen und insofern sind Rosetta und Dawn so für das neue Jahr praktisch die Traumpartner im All.
Aber beide ja unbemannt. Gibt es denn weitere spektakuläre Raumfahrtaktivitäten, vielleicht ja wieder bemannte, wie eben in diesem Jahr die mit Alexander Gerst zur ISS, was ja hier einen wahnsinnigen Boom in der Wahrnehmung der Raumfahrt ausgelöst hat.
Dieser Boom wird ein bisschen weitergehen. Natürlich wird er abflachen, weil jetzt Alexander Gerst nicht mehr oben ist. Insgesamt für die Raumstation, muss man sagen, gibt es auch dort eine deutliche Veränderung 2015. Denn ab dem Frühjahr werden 2 Menschen in der Raumstation dann für ein ganzes Jahr bleiben. Und es geht eben dann darum, dass man einfach ein bisschen schon besser üben will, wie reagiert der Mensch auf so lange Zeit im Weltraum, die man dann ja zum Beispiel bräuchte, wenn man zum Mars fliegen will. Also die Raumstation wird so ein bisschen zum Mars. Raumfluglabor. Auch in der unbemannten Forschung gibt es ein ganz spektakuläres Projekt. Die NASA freut sich auf die Ankunft von New Horizons, ihrer Raumsonde, die zum Pluto fliegt. Das war beim Start noch der äußerste Planet des Sonnensystems hinter dem Neptun. Mittlerweile nennen die Astronomen ihn offiziell nur noch Zwergplanet. Und New Horizons rast also in atemberaubendem Tempo auf diesen Planeten zu. Leider ist die Sonde so schnell, sie bräuchte so viel Treibstoff, dort zu bremsen und in eine Umlaufbahn zu gehen, dass sie einfach an Pluto vorbeifliegt. Wird. Das ist Mitte Juli der Fall, aber sie wird eben etwa 10.000 Kilometer an Pluto herankommen, wird dann sehr genaue Aufnahmen machen und wird monatelang schon Pluto und seine Monde und das ganze System dort in Ruhe erkunden und schießt dann wirklich am Pluto vorbei und verschwindet dann in den Weiten des Sonnensystems und soll dann eben New Horizons nach den neuen Horizonten suchen, vielleicht noch einen anderen eisigen Körper da hinten untersuchen und besuchen, aber da sucht die NASA noch einen geeigneten Kandidaten.
Alles sehr weit weg. Was sorgt denn am irdischen Himmel im Jahr 2015 für Aufsehen?
Es wird das Jahr der hellen Planeten. Venus, der strahlende Abendstern, der wird das gesamte erste Halbjahr uns alle verzaubern, zeigt sich dann eben abends strahlend nach Sonnenuntergang, ist besonders von der Nordhalbkugel in diesem Jahr gut zu sehen. Im Spätsommer und Herbst zeigt sich Venus dann als Morgenstern und richtig schön wird dann auch der Jupiter, der größte der Planeten, der zeigt sich Anfang Februar an seiner besten Stellung des Himmels, ist eigentlich von der ganzen Erde aus dann sehr gut zu sehen. Er ist fast so hell wie Venus, zeigt sich aber auch eben wunderbar in der Nacht, nicht nur in der Dämmerung wie die Venus. Und richtig schön wird es dann im Juni, dann kann man so einen Wettlauf der Planeten am Abendhimmel verfolgen. Dann nähert sich nämlich Venus an unserem Himmel immer weiter dem Jupiter und am 1. Juli überholt sie ihn dann. Und dann stehen die beiden hellsten Planeten am Himmel dicht beisammen. Das ist eine ganz besonders schöne Begegnung.
Sonne, Mond und Sterne, das Jahr 2015 im Ausblick von Dirk Lorenzen. Vielen Dank.
Und das war's von uns für Sie in diesem Jahr 2014. Wir, die gesamte Wissenschaftsredaktion der Deutschen Welle, wünschen Ihnen ein friedliches und glückliches 2015. Bleiben Sie uns treu und schauen Sie immer mal wieder vorbei auf dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.